Ein herzliches Willkommen zum Podcast Die besten 30 Minuten deines Tages, powered by Optimum Performance. Optimum Performance bietet dir intelligent konzipierte Supplements, die es dir ermöglichen, im Alltag dein Bestes zu geben. Und jetzt geht's los mit der neuen Folge. Viel Spaß! Alright, Leute, wir haben eine neue Woche des Podcasts. Es geht in eine neue Runde. Ich bin jetzt langsam so ein bisschen warm geredet wieder. Ne? Ein paar Folgen haben wir drin und ihr könnt euch schon mal freuen. Diese Folge und auch die nächsten, ich habe wirklich von meiner Warte aus sehr, sehr hochkarätige Gäste. Ich sag erstmal ein herzliches Hallo nach St. Gallen an Raphael Schüler. Hallo Raphael.
Hi Stefan, ich freue mich, dass ich da sein darf. Danke.
Also ich habe jede Menge Fragen. Ihr werdet es vielleicht auch schon ein bisschen gesehen haben, wenn ihr mal das Podcast-Episodenbild angeguckt habt. Wir haben hier natürlich jetzt viele Leute aus dem Sport, Mindset, Motivation, Recovery und so weiter. Heute soll es primär um das Thema Performance gehen und zwar um ein ganz spezielles Thema in der Performance und zwar Geschwindigkeit, Sprinttraining. Und das war eine Folge, die musste ich unbedingt mit reinnehmen, weil es gibt so viel zu erzählen und vielleicht macht ihr selber auch einen Sport, in dem natürlich das Thema Geschwindigkeit oder Sprintgeschwindigkeit wichtig ist. Und das ist so heute das der Hauptfokuspunkt der Folge. Ich möchte aber erstmal, dass natürlich auch ein paar Leute, Raphael, dich ein bisschen so kennenlernen. Also vielleicht ein paar Sätze zu dir. Ich übergebe mal das virtuelle Mikro, wie ich das immer so schön sage.
Ja, sehr gerne. Ja, also ich bin eigentlich ein ganz normaler Athletiktrainer, der sich einfach für das Thema Schnelligkeit, Speed, speziell im Teamsport oder Spielsport, so fasziniert. Also ich finde das einfach so cool, wenn ich Athleten sehe, wenn ich Sportarten mir angucke und sehe da, wie Schnelligkeit einfach, ich würde sagen, in den meisten Sportarten zumindest immer wichtiger auch wird. Und deswegen bin ich da ganz egoistisch eigentlich vor ein paar Jahren einfach immer tiefer in das Thema rein und bin da irgendwie hängen geblieben und mittlerweile würde ich sagen, dass ich das ein relativ gutes Verständnis einfach für diesen Teilbereich von Athletik habe. Aber natürlich von außen nimmt man mich vielleicht so als den Speed-Experten oder ja. Sprint-Schnelligkeits-Coach wahr. Aber wenn ich dann mit dem Athleten arbeite, gehört natürlich nicht nur Sprinten dazu, dann gehört auch Krafttraining dazu, Ausdauer, weil wir halt eben, oder ich zumindest, in der Regel mit Teamsportlern oder Spielsportlern arbeite und da ist halt Schnelligkeit ein ganz, ganz wichtiger, aber nicht der einzige Teil.
Cool, also du hast auch einen interessanten Post jetzt erst, glaube ich, gestern geteilt, da ging es ja um das Thema so, wenn man zum Beispiel auf so eine Summit geht, ne, wo so verschiedene Speaker sind und so, du kannst dir alles Mögliche anhören und dann ist ja immer die Frage so, was kann ich jetzt speziell mitnehmen und das, was du jetzt auch gerade gesagt hast, du bist natürlich ein Experte für ein besonderes Gebiet, aber du brauchst natürlich den großen Überblick. So, jetzt haben wir momentan das Problem. Wie werden wir jetzt hier ein bisschen bekannter? Werden wir für einen Teilbereich bekannter oder sind wir allgemein? Ich kenne das Problem. Wo positioniert man sich jetzt so genau? Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, wenn jemand hier ist, der ein Coach ist, ein Athletiktrainer, dann ist er natürlich generell mit, ich sag mal, alles, was das Thema Kraft, Ausdauer, Kondition einfach zu tun hat, das sind Sachen, die ein Athletiktrainer generell macht. Mich würde jetzt interessieren, wie kamst du eigentlich mal zum Sport und dann auch später zum Coach sein?
Also ich habe selber in der Jugend, ich glaube ab der U13 habe ich Handball gespielt, bis irgendwie U21 im Leistungsbereich schon, im Nachwuchs, aber Handball ist halt Handball. Also da hat man noch keinen Profivertrag auch mit 18 gekriegt oder so, zumindest zu der Zeit. Und dann habe ich Sportwissenschaft studiert mit noch ein bisschen Betriebswirtschaft und ziemlich am Anfang des Studiums eigentlich, dann bin ich schon in diese Coach-Schiene rein. Meine ersten Erfahrungen mit Unihockey war so die erste Sportart für mich, direkt mit dem Team. Und dann sind andere Sporten dazugekommen. Basketball, Beachvolleyball, Eishockey später dann noch mehr im Unihockey oder auch einzelne Sportler, Tennisspielerinnen oder so. Und so ist es irgendwie dann während dem Studium einfach immer mehr geworden. Und ich bin dann in diese Coach-Rolle eigentlich reingerutscht.
Cool. Also guckt euch mal ein paar Videos von Raphael an. Also ich selber war begeistert. Das war auch der Grund, warum ich dich unbedingt hier im Podcast haben wollte, weil ich einfach ein paar spezielle Themen auch mit dir ansprechen will. Ich weiß, du hörst es nicht so gerne und so weiter, wenn wir jetzt wieder um das Thema Speed und Geschwindigkeit, aber mir ist es sehr wichtig, weil wir haben vorhin gerade auch im Vorgespräch erwähnt, dass das Thema, also selber natürlich schnell sein und eine gewisse Grundgeschwindigkeit zu haben, im Prinzip jedem Sportler weiterhilft. Ne? Also ich spreche jetzt erstmal von dem Thema Muskelrekrutierung und so weiter. Also mir würde kein Bereich einfallen, wo es heißt, so wenn du schnell sprinten kannst, ist das für diese Sportart eher nicht so gut. Also es gibt auf jeden Fall jede Menge Vorteile. Und jetzt vielleicht ein interessanter Aufhänger erstmal, mit dem wir anfangen, und zwar, vielleicht kennt ihr es selber, wenn ihr jetzt zuhört hier. Lange war es ja so, okay, wenn ich jetzt schneller werden will, dann also auf jeden Fall squatten und so, vielleicht ein bisschen Schlitten schieben. Und dann sind natürlich solche Leute wie du, oder ich würde jetzt mich auch dazu zählen, dass ich weiß, wie ein Athletiktraining ordentlich aussehen muss, die sagen, wenn man schneller sprinten will, muss man sprinten.
Ja, das hört sich erstmal eigentlich logisch an, aber für viele ist es irgendwie nicht so der erste Gedanke. Also ich kann mich gut erinnern an meine Zeit beim FC St. Gallen. Da gab es auch nach ein paar Jahren irgendwie noch die Frage von Spielern, die dann zu mir kamen, so, hey, ja, ich muss, oder mein Trainer hat zu mir gesagt, ich soll zu dir kommen, weil ich muss schneller werden. Was soll ich machen? Und das war wirklich, also was wohl? Sprinten. Aber ich kann mich an eine einzige Situation wirklich doch so gut erinnern, das muss ich erzählen. Also es war, wir hatten Mittwochnachmittag, immer mit der U13 und U14 war es, glaube ich, so ein Schnelligkeitsinput von einer halben Stunde. Und dann war es wirklich so, dass wir das hatten, Mittwochnachmittag, halbe Stunde Schnelligkeit gemacht, und dann danach war noch Teamtraining, und ich bin dann im Kraftraum hoch, weil ich schon das nächste Training vorbereite. Und dann kam ein Spieler, den ich vorher im Schnelligkeitstraining hatte, kam zu mir und hat mir diese Frage gestellt, was kann ich machen? Und ich sage, das kann doch nicht sein. Ja. Wir haben es gerade gemacht, sprinten. Und meine Antwort ist dann auch häufig so, oder Gegenfrage war dann auch häufig, ja, was machst du, wenn du besser schießen willst? Und dann sind sie so ein bisschen selber dann auch drauf gekommen, so, ja, dann gehe ich schießen. Ja, dann musst du auch erstmal sprinten.
Das ist aber auch der typische, finde ich, so der typische Ablauf von Jugendlichen oder so, oder Teenagern, die in so ins Training gehen und sich halt auch null Gedanken machen eigentlich, was sie da gerade machen. Es ist aber eigentlich auf der anderen Seite, finde ich, schön, damit zu arbeiten, denn du kannst natürlich unheimlich toll oder unterschwellig quasi so deine Sachen auch reinbringen, die du unbedingt reinbringen willst.
Ja, absolut, absolut. Ich meine, gerade in dem Altersbereich kannst du halt noch so viel aufbauen, auch weil du auch diese Zeit hast. Also wenn wir jetzt von 12, 13, 14-Jährigen sprechen, dann ist es ja nicht so, dass die mit 15, 16 schon ultra schnell sein müssen, wenn sie es sind, okay. Aber sie haben Zeit. Du kannst ja Zeit lassen, du musst nichts riskieren, musst keine Verletzung riskieren und kannst wirklich schön über die Zeit aufbauen, kannst parallel die Kraft aufbauen, Schnelligkeit und natürlich auch die sportartspezifischen Skills verbessern.
Du hast noch einen wichtigen Punkt gerade angesprochen. Also wenn wir jetzt vielleicht eher nicht mehr im Teenager- oder Jugendbereich sind, sondern dann im Erwachsenenbereich, da hast du, glaube ich, auch einen Post dazu gemacht. Und zwar ging es darum, weil das ja Geschwindigkeitstraining oder halt schnell zu sein, ist ja keine Sache, wo ich jetzt ewig viel Zeit dafür brauche. Ich kann es in sehr kurzer Zeit. Ich glaube, es waren bei dir sogar 16 Minuten, die du mal geschrieben hast, die man bräuchte, um tatsächlich schneller zu werden. Und das hat mir auch sehr gefallen. Und ich weiß natürlich schon, was du meinst, aber man kann eigentlich sagen, ich glaube, es war mal so die ungefähre Zeit oder der Frame, in dem man machen sollte, quasi 6x60 Meter, glaube ich, pro Woche, oder wie war das?
Ja, ich tue mich immer schwer mit diesen Volumenangaben, weil im Endeffekt ist die erste Frage ist immer, was machst du jetzt? Was ist Status quo? Wenn du bis jetzt in den letzten, sagen wir, 3 Monaten gar nicht gesprintet bist, gar nicht maximal gesprintet bist, dann reicht vielleicht 2x40 Meter Sprint pro Woche ist schon gut. Und damit wirst du dich auch verbessern. Deswegen ist es natürlich immer sehr, sehr abhängig von dem Status, wo du, oder dem Trainingsalter, das du hast im Bereich Schnelligkeitstraining. Und diese 16 Minuten, das ist natürlich sehr plakativ, logisch. Aber es geht auch darum, dass ich so ein bisschen aufbrechen will mit dem Mythos, dass es viel Zeit braucht, dass irgendwie 4-5 Mal in der Woche Schnelligkeit trainieren muss und immer mindestens 40 Minuten, 45 Minuten. Und diese Zeit haben wir nicht. Ich höre auch sehr häufig dann von, sei es von Spielern oder auch von Coaches, ja, wir haben keine Zeit. Aber meistens, wenn man so ein bisschen tiefer reingeht, dann merkt man, ja, okay, in jedem Training machen die 10, 15 Minuten Warm-up. Ja, dann nutzt doch vielleicht
diese 15 Minuten. Oh mein Gott, bitte schneid dieses Thema nicht an, bevor ich mich jetzt anfangen muss aufzuregen, ja. Weil du kennst es ja selber auch als ehemaliger Handballer. Also Aufwärmen beim Handball ist so eine Sache. Ich habe das jetzt noch nicht aufgelöst bekommen, dieses Problem, ja. Aber dieses ein bisschen hin und her und dabei quatschen, ein paar Arme kreisen, es ist unfassbar. Ich glaube, du hast auch was dazu mal gepostet. Wie kann man ein Warm-up nämlich schneller gestalten? Was sind da so deine Gedanken dazu?
Ja, ich versuche eigentlich das Warm-up rückwärts zu planen immer. Das heißt, wenn ich einen Zeit, als Athletiktrainer bekommst du ja oft auch einfach so einen Zeitblock vom Cheftrainer. Er sagt, okay, du hast heute 15 Minuten Zeit. Okay, dann habe ich 15 Minuten. Dann habe ich nicht 16, dann habe ich nicht 14, dann habe ich 15. Das ist mein Zeitblock. Und dann sage ich vielleicht, okay, ich möchte in den 15 Minuten irgendwie was mit Sprint machen. Ich möchte Sprint einbauen. Okay, 15 Minuten ist natürlich knapp für jetzt irgendwie Max Speed, wenn es sehr kalt ist. Ja, je nach Alter und Niveau wird es vielleicht knapp noch hinhauen. Aber ich sage mal irgendwo so dreimal 15 Meter Sprint, 20 Meter Sprint. Das heißt, ich brauche schon mal irgendwie 5 Minuten wegen den Pausen rein für das. Also habe ich noch 10 Minuten Zeit. Und jetzt gehe ich zurück und sage, okay, aber bevor ich diesen 20 Meter Sprint machen kann, was muss ich direkt davor machen, dass ich dann bereit bin? Okay, vielleicht einen submaximalen Sprint. Was muss ich davor machen? Vielleicht das und das an Sprungvarianten, die ein bisschen weniger intensiv sind. Dann gehe ich nochmal zurück und überlege mir, okay, aber um vielleicht auch technisch den Sprint so ein bisschen zu framen, aufzubauen, gibt es vielleicht noch 1-2 Übungen, die 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen, dass sie die Intensität vorbereiten und gleichzeitig irgendwie die Schrittlänge, den Knee-Split oder so verbessern, also die Öffnung der Hüfte quasi verbessern. Und dann gehe ich nochmals zurück, dann bin ich vielleicht bei 2-3 Mobility-Übungen, die aber natürlich sehr dynamisch sind, weil ich ja relativ knapp an der Zeit bin, also ich kann nicht irgendwie eine Minute einfach im Kreis laufen, ein bisschen Arm kreisen, weil es einfach zu viel Zeit für, ist nicht, dass die Übung schlecht ist, aber wenn ich halt nur 15 Minuten Zeit habe, dann muss ich halt die Übungen effizienter gestalten.
Ja, voll geil. Also ich fühle mich ganz oft oder von dem, was du jetzt gerade erzählt hast, auch zurückerinnert an letztes Jahr. Da habe ich eine Drittligamannschaft, ja, ich habe es dir ja schon gesagt, im Handball betreut, im Athletiktraining, da hatten wir immer so einen Block von 45 Minuten. Dann weißt du ja selber, du triffst dich noch und was warm machen und dies und das und so weiter, musst du alles irgendwie reinkriegen, wobei jetzt 45 Minuten echt gut sind eigentlich. Also es gibt wesentlich weniger. Und da ist es oft so gewesen, dass wir Übungen gemacht haben, wo ich mir bestimmt denke, dass die Spieler so gedacht haben, ja, was machen wir denn eigentlich hier so genau? Aber dann am Ende, wenn du natürlich das alles so aufbaust und deinen Plan hast, was willst du alles in dem Jahr drin haben, welche Blöcke sind drin, Oberkörper, Unterkörper, Sprint und so weiter, dann ist es natürlich, also eigentlich ist es wirklich eine Kunst an sich, das richtig zu programmen, dass du quasi die Mannschaft auch gleich, weil du hast ja dann das Problem, dass du oftmals, dann hast du verletzte Spieler, die da nicht teilhaben und dann beim nächsten Mal erst in 3 Wochen wieder mitmachen und so, also das Training für eine Mannschaft ist wirklich komplex und das ist also, es ist fast eine Herkulesaufgabe, die manchmal gar nicht so leicht zu machen ist, ne?
Ja, absolut.
Also ich habe noch eine Sache, die ich jetzt gerade noch, die muss ich nur kurz ansprechen, und zwar hast du ja, vorhin gesagt, manche Sachen, die schreibst du vielleicht auch so ein bisschen plakativ, ist ja ganz klar, wir sind ja hier auch in der Social Media Bubble, und da hatte ich zum Beispiel letztens auch ein Beispiel dafür, wie Leute das nicht verstehen. Da hatte ich zum Beispiel so ein Reel hochgeladen und habe dann geschrieben, warum zum Beispiel warum ich Liegestütze nicht ideal finde für Handballer, so. Weil, ja, und dann kamen die Physios und so weiter natürlich aus ihren Löchern und gesagt, ja, aber warum nicht und Schulter und so weiter. Also es gibt natürlich, ne, du schreibst natürlich, warum diese Übung nicht gut ist, und natürlich gibt's Leute, die weiterhin Liegestütze machen sollen. Es gibt aber auch viele Spieler, die allgemein schon mit Schulter Probleme haben, für die wäre es vielleicht nicht so gut.
Ja, das ist halt, Social Media musst du halt schon auch immer ein bisschen das Ganze gut verpacken, so in den ersten paar Sekunden, dass man das Ganze auch liest dann oder sich anschaut, was du sagen willst. Und deswegen, ja, ich bin sehr aktiv auf Social Media, aber ich habe auch einen YouTube-Kanal und ich finde das deutlich, deutlich angenehmer, weil ich da einfach
ein bisschen mehr Zeit
habe. Ja, die Personen, die hören dir einfach ein bisschen länger zu, oder jetzt wie auch hier bei dir im Podcast, du kannst ein bisschen mehr erzählen, du kannst ein bisschen mehr Kontext geben. Auf Instagram oder TikTok ist noch schlimmer, habe ich aufgehört. Da, ja, wenn du in 10 Sekunden nicht irgendwie so harte Cuts und direkt das nächste und dann
du brauchst keiner zu. Wenn du es nicht in 3 Sekunden schaffst, jemanden schon, du kannst ja diese Absprungraten und so angucken und so weiter. Ja. Das ist so geisteskrank, dass die meisten Leute nach 3 Sekunden, wenn da nicht irgendwas drin passiert, was schon mich abholt, ist over.
Ja.
Egal, okay, also ich wollte nur mal so einen kurzen Exkurs machen, weil es jetzt einfach gerade so gut passt. Vielleicht ist auch jemand dabei, der selber sich auch gerade vielleicht in Instagram probiert und so weiter oder ausprobiert. Also gebt nicht auf, probiert euch weiter aus, probiert vor allem verschiedene Sachen aus. Vielleicht auch das Format finden, was für einen passt. Deswegen, ja, also wir machen dasselbe Problem alle durch. Das kann ich euch jetzt hier schon mal versichern. Jetzt als kurze, um wieder zurückzukommen auf das Kernthema eigentlich auch, worüber ich mit dir jetzt heute sprechen will, das Thema Geschwindigkeit und so, wie kann ich für meine Sportart jetzt, weil es gibt ja auch, also der Kommentar unter vielen, auch meiner Reels ist so, was kann ich jetzt machen, um schneller zu werden? Ich denke mir manchmal auch so, Alter, ich habe doch hier gerade ein Video hochgeladen, wo eine perfekte Abfolge von verschiedenen Übungen ist. Jetzt habe ich immer das Gefühl, dass es für Leute manchmal so zu komplex ist. Weiß nicht, hast du Tipps, wo du sagen würdest, hey, wenn ich habe jetzt hier so einen, ich sag mal, jemanden, der vielleicht auch im Hobbybereich spielt und der einfach schneller werden will, ein Handballer oder keine Ahnung was, ja. Hast du so Sachen, wo du sagst, so, das sind meine First Steps?
Ich glaube, das größte Problem ist für die meisten, dass sie halt, und das ist auch ein bisschen Social Media geschuldet, du siehst hier eine Übung, du siehst hier eine Übung, du siehst hier was. Das ist geil, das ist gut. Und die Übung an sich ist eigentlich in den meisten Fällen weder schlecht noch gut. Ja, wie mit den Liegenstützen. Die Übung an sich ist nicht per se schlecht oder gut. Aber in einigen Fällen oder in einer Sportart ist sie vielleicht häufiger nicht so gut. In anderen Fällen ist sie häufiger besser. Und das ist Gleiches bei Schnelligkeit. Und wenn du halt irgendwie dann am Montag der Woche machst du mal das und dann siehst du irgendwo wieder eine Übung und nächste Woche denkst du, das war auch noch eine geile Übung, probierst du das aus, beim ersten Mal ausprobieren, merkst du, ein bisschen schwierig und dann ist der Reiz eigentlich unterschwellig, ist einfach zu wenig hoch, weil du erst so in dieser Lernphase bist, vom Lernen von der Übung einfach, wie es funktioniert, bei nächste Woche wieder was anderes und dann hast du halt nie diesen richtigen Reiz. Und deswegen ist dieses, ich glaube, für die meisten wäre so dieses Stumpfe einfach mal, okay, schreib's mir mal auf, für die nächsten 4, 5, vielleicht 6 Wochen mache ich 1 bis 2 Mal in der Woche, nehme ich mir 15 bis maximal 30 Minuten Zeit. Und das Wichtigste, wirklich das Allerwichtigste ist, dass ich darin sprinte. Und dann baue ich das auf. Und dann muss man halt so ein bisschen, wenn man das für sich selber macht, berücksichtigen, okay, was habe ich bis jetzt schon gemacht? Wenn ich noch fast nichts bis gar nichts gemacht habe, dann starte ich lieber mal zu tief. Sagen wir, keine Ahnung, 10 mal 10 Meter. Ist jetzt nicht so viel, ne? Ist auch von der Distanz her so, dass nicht die höchste Belastung auf die Hamstrings ist, also für so Zerrungsgeschichten in Hamstrings, auch nicht so ein hohes Risiko. Dann starte ich damit 10 mal 10. Mach genug Pause dazwischen, also jetzt beispielsweise 1 Minute Pause zwischen den 10 Meter Sprints. Nächste Woche mache ich vielleicht 2 mal 6 und mache zwischen den 6 noch eine längere Pause von vielleicht 4, 5 Minuten. Und dann steige ich das so ein bisschen über die Wochen, sei das jetzt insgesamt von den Anzahl Wiederholungen oder vielleicht dann gehe ich auch mal statt auf 10 Meter auf 12, 13, 15 Meter, kann ich so ein bisschen die Distanz und dementsprechend auch den Speed, also die Intensität steigern, aber wirklich nur mit so ganz kleinen Minischritten. Und das ist das absolut Entscheidendste, das ist das Wichtigste und alles, was davor kommt in den 10, 15, 20 Minuten vor diesen Sprints, ist einfach die Vorbereitung. Und klar, da gibt's bessere, schlechtere Übungen, man kann es noch besser individualisieren, man kann die Technik analysieren, aber das kann ein Athlet nicht für sich selber machen, in den meisten Fällen zumindest. Da musst du dich schon sehr stark damit auch auskennen und beschäftigen.
Cool, also das hilft mir zum Beispiel jetzt auch einfach mal wieder, um neuen Input einfach auch zu sammeln, weil man ist ja selber auch manchmal so, dass man sagt, so, ich möchte mich jetzt hier irgendwo verbessern. Also gerade weil es beim Thema ist halt Sprinten, ist halt immer dieses Thema mit Verletzungen, was du schon gesagt hast, das Hamstring und so ist immer, also wer jetzt mal vielleicht gerade wieder mal versucht hat, mal was zu machen und dann so sich direkt mal die 100 Meter vornimmt, so ey, ihr werdet ganz schnell an eure Grenze kommen. Deswegen interessant nochmal zu erfahren, dass quasi so, wahrscheinlich gibt es so einen gewissen Meterbereich, so ab 30, 40, 50, wo es dann halt exorbitant die Chance höher wird, sich zu verletzen. Deswegen also lieber ein bisschen weniger von denen, also die Antritte sind ja das Wichtige. Wir wollen ja möglichst viele Muskeln, Fasern rekrutieren einfach und das geht halt auch schon in 10 Metern. Das ist ja das Übersetzte, was du eigentlich gerade gesagt hast.
Ja, und dieses 10 mal 10 ist wirklich so ein guter Start, finde ich auch, weil man könnte es auch noch anders machen, dass man sagt, man nimmt 10 mal 10, aber macht die Pausenzeiten bewusst kürzer, um die Intensität rauszunehmen.
Ja, ist ja
für die meisten ein bisschen kontraintuitiv, weil man denkt so, hä, dann meine Pumpe geht hoch und es ist intensiver, aber das ist nur die subjektive Intensität und nicht die wirkliche Intensität vergleichbar mit im Kraftraum, wenn ich mehr Gewicht nehme. Ja, sondern es ist eben dann weniger Gewicht, ich mache dafür mehr Wiederholungen. Es fühlt sich zum Teil auch ein bisschen unangenehmer an, aber die Intensität ist kleiner. Und dann steigere ich eigentlich die Intensität, ich bleibe bei 10x10, aber verlängere die Pausen. Dann habe ich eine Intensitätssteigerung.
Jetzt, ich komme so von eins, während du so erzählst, fallen mir so viele Sachen ein, auf einmal, man ist ja so in den ganzen Übungen irgendwie mit drin, man geht die so gedanklich durch und da fällt mir jetzt auch gerade ein, du hast letztens ja auch, also wie kann man zum Beispiel, das wäre jetzt meine Frage, so wie kann man zum Beispiel dann im Kraftraum, weil wir es jetzt ein paar Mal auch schon davon hatten hier, wie kann man sich dann steigern, quasi um das zu machen? Also bei dir, du hast einen Post letztens hochgeladen, da hieß es, wenn du zweimal dein Körpergewicht squatten kannst, wirst du wahrscheinlich schneller, so. Also, oder du hast natürlich geschrieben, du wirst schneller. Hast du so vielleicht auch ein paar Tipps, wo du sagen würdest, so, das sind die Übungen, die ich auf jeden Fall durchführen würde im Kraftraum, um mal an meiner Geschwindigkeit auch zu arbeiten?
Also tatsächlich war der Post ein bisschen anders geframed. Es war mehr so, um den Mythos zu triggern, dass viele das Gefühl haben, okay, ich muss einfach im Kraftraum immer stärker werden und dann passt es auch fürs Feld, weil es gibt schon wirklich ein paar Studien auch, die bis zu, klar ist auch abhängig von der Sportart, so bis zu diesem zweimal Körpergewicht sieht man noch einen Übertrag gerade auf so die ersten Meter im Sprint und danach nimmt diese Kurve aber sehr stark ab und auch vom zeitlichen Aufwand her, den du dann betreiben musst, um von zweimal auf 2,1 zu kommen, ist dann so hoch und steht in keinem Verhältnis zu dem Gewinn. Es kann dann sogar auch negativ sein. Jetzt habe ich deine Frage eigentlich vergessen, weil ich den
Post alles gut, wir hangeln uns so von einem zum anderen. Mir fällt nämlich gerade was noch auf, weil du es nämlich gerade so, als du so erzählt hast, ich hatte zum Beispiel auch gute Spieler schon dabei und wenn ich so überlege, was die dann so bei unseren Krafttests gemacht haben, da ist so dieses Doppelte an Körpergewicht, so ist auch, finde ich, so eine Grenze, da siehst du, jemand ist immer noch sehr lean in seiner Sportart, du bist schnell und so weiter, aber du, wenn es dann drüber geht, kommst du wieder in den Bereich, entweder sind dann Gewichtheber oder die haben halt so vielleicht dann irgendwo oder sind Powerlifter oder so weiter, wo es halt um die pure Kraft geht, aber es geht ja eigentlich im Prinzip um den Übertrag der Kraft, zum Beispiel jetzt gerade aus der Kniebeuge, eben halt in der Explosivität nach oben. Aber das ist so ein interessanter Bereich. Also wenn du jetzt, sagen wir mal, pass auf, gute Frage. Du hast einen Tag als Mannschaftssportler in einem Kraftraum. Welche drei Übungen würdest du dir mitgeben? So. Leute, wenn ihr das jetzt hört, dann habt ihr schon einen großen Teil des Podcasts gehört und ich wollte mich bei euch ganz herzlich bedanken, dass ihr reingehört habt und euch für unseren Podcast interessiert. Und als kleinen Dank möchte ich euch heute ein Angebot machen und zwar gibt es mit dem Code PODCAST10 10% auf unsere Produkte im Onlineshop. Besucht uns einfach unter www.optimum-performance.de. Pauschal.
Das sind immer gute Fragen, so pauschal, weil man als Athletik wollte nicht sagen, it depends. Ja. klar, aber einen ganzen Tag, da habe ich schon ein bisschen Zeit, auch den Athleten anzuschauen. Aber ganz pauschal, ich würde irgendeine Squat-Variante nehmen, wahrscheinlich eher ein Split-Squat, irgendeine Deadlift-Variante, wahrscheinlich eher ein Romanian Deadlift. Da haben wir zwei gute Grundübungen für hintere Kette und so. Nicht vordere Kette, aber allgemein Beine. Und dann würde ich aber eher noch so, wenn es jetzt nicht nur eine Kraftübung sein würde, sein muss, dann würde ich noch eine Sprungvariante dazu nehmen. Also irgendwie ein Broadjump oder auch von mir aus ein Hurdlejump oder so, dann kannst du auch im Kraftraum gut machen. Ich glaube, das darf man oder wird auch oft vergessen, dass man Sprungvarianten auch sehr, sehr gut im Kraftraum integrieren kann.
Cool, also vielen Dank schon mal für den Input. Ich glaube, viele, die auch hier zuhören, die können schon für sich selber ein bisschen was mitnehmen. Ich habe noch eine Zwischenfrage und zwar, das Wissen jetzt, dass du oder auch ich oder auch andere Leute, die so schon Coaches sind und so weiter, das ist ja immer sowas, so ein Prozess, wo man sich immer, man verbessert sich, man liest, man kriegt wieder neuen Input. Ich würde auch sagen, manchmal schiebt sich so ein bisschen der Fokus von einmal ist man halt eher extrem in diese Richtung, auch so persönlich quasi. Hast du jetzt von deinen, ich sag mal, vielleicht Ausbildungen noch und so weiter, neben dem Studium und so weiter, irgendwo, wo du sagst, das ist jetzt ein krasser Einfluss gewesen, wo du sagst, in die Richtung bin ich viel gegangen, weil du ja selber auch Mentor für viele Leute bist. dass du mal gesagt hast, so hey, derjenige oder diejenige irgendwie oder dieses System hat mich irgendwie beeinflusst.
Ja. Ich möchte ein bisschen anders beantworten, weil ich kriege die Frage sehr oft gestellt, so was sind gute Ausbildungen, was kannst du empfehlen, Weiterbildungen oder pauschal, um Athletiktrainer zu werden. Und ich gebe dann eigentlich immer die gleiche Antwort. Und zwar so, für mich brauchst du erstmal ein gewisses Grundverständnis an Biomechanik, an Biologie, an Bewegungslehre, Trainingslehre auch. Und das kannst du dir entweder sehr gut über Bücher oder auch irgendwelche Kurse grundsätzlich so aneignen. Oder du hast halt den Umweg über das sportwissenschaftliche Studium gemacht, wie ich. Das dauert länger, dafür ist es strukturierter. Es wird dir gesagt, was du lernen musst und was nicht. Ja. Und du lernst halt ganz viel Zeugs, das du nicht brauchen wirst. Ja, so. Und dann ist eigentlich die nächste Stufe, ist für mich, dass ich in der Praxis, wo ich gerade mit Athleten arbeite, in dem Setting mir überlege, okay, in dem Setting, ich habe gerade einen Reha-Fall, der ist ultra schwierig für mich, ich kann das nicht handeln, dann gehe ich tief in das Thema rein und suche mir die Experten auf dem Gebiet, ich suche mir Kurse dazu, ich suche mir auch frei verfügbare Ressourcen, wenn ich Studien lesen mag, kann ich auch Studien zulesen, aber dann gehe ich tief in ein Thema rein und wenn ich das Gefühl habe, okay, jetzt habe ich das gut verstanden, dann kann ich wieder rausgehen und dann gehe ich in das nächste Thema rein, weil sich vielleicht auch mein Setting geändert hat. Ich bin jetzt plötzlich in einer Sportart, wo das Ausdauerthema viel, viel wichtiger wird. Und dann merkst du, okay, Ausdauer, ja, ich verstehe zwar so die Grundzüge, aber so wirklich tief verstehe ich es nicht. Dann suche ich mir da wieder die Experten und gehe da rein. Und so habe ich zumindest auch immer gemacht. Ich bin dann einfach im Schnelligkeitsbereich hängen geblieben, weil mich das einfach so fasziniert hat und bin da immer noch tiefer rein und tiefer rein. Aber ist auch jetzt noch so, dass meistens, wenn ich irgendwie den Fall halt habe von einem Athleten, irgendeine Verletzung, die ich noch nie gehabt habe oder mitbetreut habe, dann muss ich halt da reingehen. Dann suche ich mir auch da wieder die Experten, lese die Studien, die Papers dazu oder Kurse. So ist so ein bisschen mein Vorgehen eigentlich. Weil im Endeffekt, wir haben es ganz am Anfang gehabt, du bist als Athletik-Coach, Speed-Coach oder whatever, bist du halt einfach in erster Linie mal Generalist, weil du alles irgendwo verstehen musst. Und dann ist es natürlich nützlich, wenn du deine 1, 2, vielleicht auch 3 so Spezialgebiete hast, wo du wirklich, wirklich gut bist. Und in den anderen Bereichen reicht es, wenn du einfach so das grobe Verständnis hast und dann natürlich hoffentlich auch dir die Expertise reinholen kannst. Wenn du sagst, okay, wenn ich irgendwie ein Ernährungsthema habe, dann so grob habe ich es verstanden, aber ich kann mich an die Person wenden. Oder Reha-Bereich kann ich mich an die Person wenden, wenn ich nicht mehr weiter weiß. Aber so ist ein bisschen eigentlich mein Vorgehen.
Das ist schön zu hören, so dass das auch, ich muss auch sagen, das, was du gesagt hast, ich habe das auch immer sehr oder ich liebe das, wenn jetzt jemand zum Beispiel mit einem gewissen Themenbereich kommt oder einer Verletzung oder irgendwie, also eine neue Herausforderung für mich, dass ich das auch wieder lerne, so früher oder keine Ahnung. Vielleicht hat man schon mal eine Zeit gehabt, wo man dann gesagt hat, so, oh, ist wieder irgendwas Neues, muss ich mir das irgendwie wieder angucken. Aber mittlerweile, wenn du es halt für dich nutzt, weil beim nächsten, du wirst jemanden wieder haben, der dasselbe hat und dann weißt du es natürlich, ne? Und deswegen interessiert mich auch immer die Arbeit zum Beispiel von Physios, von Sporttherapeuten, von Orthopäden oder wie auch immer. Was machen die? Ich gucke auch mittlerweile, wenn ich jetzt irgendwie was habe, ganz genau, was machen die denn genau mit mir so? Weil das ja immer wieder auch den Sportlern hilft, also im Großen und Ganzen. Ist es ja das, was wir machen, ist ja, wir wollen ja bewusst anderen Leuten helfen, besser zu werden. So, das ist, es gibt so verschiedene Arten von Menschen und bei dem ist es ganz eindeutig so, es gibt Menschen, die das gerne machen und Menschen, die das nicht interessiert. Und wenn du jemand bist, der das gerne macht, dann willst du ja auch ständig dieses Thema, du willst ja eigentlich immer von dir weiter geben, geben, geben.
Ja, absolut.
Raphael, eine Sache noch, die mich noch interessiert, weil ich weiß, du bist jemand auch, der viel unterwegs ist und dann wieder Seminare anbietet. Also ganz wichtig jetzt, steht bei dir irgendwas an in nächster Zeit, was wir uns vielleicht auch angucken können, was vielleicht von Interesse wäre? Ist bei dir irgendwas geplant?
Kommt drauf an, wenn der Podcast rauskommt. Aber tatsächlich ist am 15., 16. November ist ein 2-Tages-Speed-Seminar in der Schweiz, in St. Gallen. Wo wir wirklich 2 Tage komplett reingehen, also wirklich tief reingehen, eben nicht dieses Allgemeine und irgendwie 20 verschiedene Themen, sondern nur Schnelligkeit und auch ganz speziell, es ist für mich, ich mache nur Praxis an diesen 2 Tagen, also klar wird es irgendwo so 2, 3 noch vielleicht Inputs oder so geben, aber ich finde es in der Regel schade, wenn du irgendwo hinfährst auf ein Seminar und dann hast du irgendwie 50% davon Theorie, Vorlesung vor Ort, weil ich mir das sparen kann und dann das lieber online zu Hause mache, wenn ich Zeit habe und vor Ort wirklich in die Praxis reingehe. Ja.
Super, also wir werden das auf jeden Fall so machen, dass wir die Podcast-Folge schon vorher bringen. Das heißt, wenn es dann noch spontan Leute gibt, die Lust haben, da mitzumachen, dann habt ihr auf jeden Fall die Chance noch dazu, Raphael auch live quasi zu sehen und dort mitzutrainieren. Hat mir übrigens auch sehr gut gefallen, dass du das so geschrieben hast, dass das Training einfach auf dem Platz stattfindet oder an den Menschen oder mit den Menschen, weil das ja das ist, was wir am Ende, wir wollen ja den Übertrag in die Praxis haben. Also ja, die Zeit ist so schnell rumgegangen, irgendwie gefühlt haben wir so ein bisschen getalkt, vielleicht treffen wir uns irgendwann nochmal wieder, wenn auch Leute vielleicht speziellere Wünsche haben, worum es nochmal gehen soll. Ich danke dir schon mal, Raphael, fürs Dasein heute, also wirklich hervorragender Input, auch gerade wieder mal auf der trainingsspezifischen Seite hier, und ich würde mich freuen, wenn ihr ja die Folge auch genossen habt, vielleicht mal einen Kommentar, es gibt bei Spotify, kann man jetzt auch Kommentare schreiben unter die Podcast-Folgen, und gebt uns auch auf jeden Fall mal bitte eine Bewertung für den Podcast, das ist immer super, weil dann lohnt sich so ein bisschen nochmal die neuen Folgen auch nochmal in einer breiteren Masse irgendwo zu zeigen. Also Raphael, vielen Dank fürs Dasein und schöne Grüße nach St. Gallen.
Danke dir, Stefan.